Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 24. Januar, 20 vor 10, extra nicht zur Knopperszeit dieses Mal. Und ihr seht schon, gottlose Pullis, schlechte Sprüche. Ja, es ist wieder Podcast-Zeit, ja. Die Woche, ja, einiges los gewesen. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben, ja, so als Vorbereitung, weil nächste Woche geht's ja richtig ab in der Berichtssaison. Da haben wir keine Zeit für irgendwelche anderen Themen, weil jetzt hat sich ja ASML auch überlegt, sie wären auch gerne bei den großen Jungs mit dabei. Also nächste Woche ist wirklich alles am Start dann. Wir gucken noch, ob wir es zeitlich schaffen mit einem Livestream, aber ich bin optimistisch, dass wir es auf jeden Fall einmal schaffen werden. Gab es ja auch schon lange nicht mehr. Deswegen, da geben wir euch noch rechtzeitig Bescheid hier auf dem Kanal. Deswegen abonniert auf jeden Fall, damit ihr auch die Nachrichten dann seht und lasst doch jetzt schon mal ein Like da. Genau. Wir sprechen heute über ein paar Aktien, die sich am 52-Wochen-Tief befinden oder in der Nähe sind. Ob das jetzt vielleicht Chancen sind oder weiterhin Vorsicht geboten ist. Wir haben jetzt dann natürlich auch die rausgesucht über eine Nike oder so, über die haben wir jetzt schon oft gesprochen, die ist jetzt da heute nicht mit dabei. Da geht es unter anderem um Mondelez, AMD ist mit dabei, Pfizer oder Carl Zeiss Meditech. Dann haben wir noch ein paar Favoriten aus dem MDAX mitgebracht von uns, die wir spannend finden. Und ja, es gab wieder jede Menge Nachrichten, ein bisschen Trump, ein bisschen Musk und vieles mehr. Deswegen würde ich sagen, genug der Einleitung. Ja, Michael, erzähl mal, was war so los? Was muss man aktuell so wissen vom Markt?
Genau, also was los war, steigende Kurse im DAX. Ja, ich glaube, das ist so, also kriege ich so viel Feedback, dass das die meisten so überrascht. Wo kommt überhaupt die Stärke her? So genau weiß man das nie, aber gab wohl auch einige Berichte. Denn wir wissen auch, die US-Anleger, da liegt das Geld und die beeinflussen die Kurse. Und wenn dort große Hedgefonds, Vermögensverwalter hier untergewichten, geht's nach unten. Wenn die übergewichten, geht's nach oben. Die bewegen ja auch immer die chinesischen Kurse. Ja, wir erinnern uns letztes Jahr, als die ganze Zeit das Geld rausgeflossen ist, da konnten Meldungen kommen, was man wollte. Da hat sich einfach nichts getan. Aber jetzt scheint es wohl wirklich so, dass auch wieder aus den USA Geld nach Europa fließt. Die Hintergründe, wieso, da kann man drüber spekulieren, aber Fakt ist halt, dass der DAX echt gut dasteht und wir sind aktuell hier sogar vorhin bei 21.500 gewesen, auch im S&P 500 neue Rekorde, Nasdaq kurz vor neuen Rekorden und Dow Jones, also das wird, glaube ich, jetzt ja seit den Verbraucher- und Erzeugerpreisen, da hat man ja kurz Angst, dass wir nach unten wegkippen, Shorties haben sich gefreut. Und ich glaube jetzt, ja, vor allen Dingen auch im DAX, was ich so mitbekommen, haben mir auch ein paar geschrieben, boah, die bluten halt echt ganz ordentlich. Ja? Also ich möchte nicht in den ihrer Haut stecken, weil man kann natürlich nie sagen, wann mal eine Korrektur kommt oder auch wie stark die Korrektur ist. Aber aktuell sieht es weiter ziemlich stabil aus. Jetzt kam gerade eben ganz, ganz frisch, so als Quick News, Einkaufsmanager-Indizes und in Deutschland und die waren sowohl für die Industrie als auch für die Dienstleister besser als erwartet. Also vielleicht ist es ja auch schon so ein bisschen Vorbote gewesen, dass das der ein oder andere große Investor gesehen hat, dass es hier vielleicht jetzt doch auffällt, ja. Und wir bekommen ja irgendwann auch eine neue Bundesregierung, alle versprechen sehr viel. Vielleicht gibt es auch so ein bisschen Hoffnung, das ist ganz spannend, ja. Gestern war noch, das haben wahrscheinlich auch die meisten mitbekommen, eine Rede von Donald Trump, der wurde zugeschaltet hier zum WEF und da hat er wieder querbeet ausgeholt, muss man sagen, aber unterm Strich, ja, zumindest für die US-Börsen hat sich das ja eher positiv angehört. Er hat ja zumindest erstmal gesagt, er kennt sich besser mit Zinsen aus als die Zentralbanken und die Zinsen müssen sinken in den USA, hat er gesagt, und auch weltweit sollen doch bitte die Zentralbanken die Zinsen senken, also dass die Zentralbanken unabhängig sind von irgendwelchen Aussagen von Politikern und selbst von Trump, sollte er auch wissen, aber vielleicht hilft es ja trotzdem, dass der Druck, den er dort dann ausübt, dass das dafür sorgt. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, also die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, es ist ja nächste Woche der Zinsentscheid, die ist bei unter 1%. Vielleicht dann im Mai oder im Juni könnte es wieder eine Zinssenkung geben, aber es wird dann jetzt immer so sein, in Zukunft gesagt, dass Donald Trump halt immer Sachen raushaut, was er fordert, was zu tun ist. Er hat auch gesagt, dass die Ölpreise sinken müssen, die OPEC soll mehr fördern, hat er auch gesagt. Er hat ja Putin unter Druck gesetzt, dass er jetzt eine Verhandlung kommen muss, damit der Krieg endet. Ansonsten ja, macht er richtig ernst mit Sanktionen, hat er noch gesagt. Und ja, er hat noch gesagt, dass die USA zu einem Machtzentrum für Industrie, KI und Krypto werden soll und dass die USA der beste Platz ist, um Fabriken zu bauen und zu investieren. Und alle, die in den USA investieren, die zahlen sehr, sehr geringe Steuern. Die Steuern sollen ja auch weiter senken und alle anderen müssen halt in den sauren Apfel beißen und Zölle zahlen. Ja, also ist schon, er macht das, was er angekündigt hat, sagen wir es so. Ja, also es ist schon krass, kann man gut oder nicht gut finden, aber er gibt halt Gas, ne? Und den, zumindest in den US-Börsen ist das jetzt eher, ja, für die US-Börsen ist es eher positiv, kann man sagen. Deswegen aber auch in Europa, ne, sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Was noch vielleicht spannend ist, da wollen wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Er hat jetzt auch gesagt, dass das Verhältnis zu China sehr gut ist, freundschaftliches Verhältnis. Es gibt doch erstmal keine neuen Zölle und so weiter. Also da hat man ja am Anfang gedacht, jetzt haut er wieder richtig einen raus, aber er scheint irgendwie dort auch einen Deal zu wollen. Einerseits, dass da zwar natürlich China nicht aufholen kann in Sachen KI, Exportbeschränkungen teilweise, aber trotzdem, dass vielleicht auch US-Unternehmen Zugang, besseren Zugang zum chinesischen Markt bekommen. Deswegen, da gibt es ja auch jetzt viel so ein bisschen Vermutungen. Er hat ja jetzt TikTok erstmal wieder freischalten lassen, dass das zumindest wieder abrufbar ist. Also der Dienst ist wieder da, aber er ist nicht in den App-Stores. Das ist auch ganz spannend. Also in den App-Stores neu runterladen kann man es nicht. Aber da hat er natürlich sich jetzt in Position gebracht, um zu sagen, hey, guck mal, was ich für euch getan habe mit TikTok. Jetzt müsst ihr, keine Ahnung, Meta, X und Co. vielleicht auch in euren Markt lassen oder bessere Bedingungen für US-Unternehmen. Sowas in die Richtung kann, glaube ich, schon kommen. Und da wird es spannend auf jeden Fall zu sehen. Ja, aber was auch wieder ganz cool war, ne, dass heute die Börsen in Hongkong wieder deutlich gestiegen sind. Ich glaube, Xiaomi war einer der größten Gewinner, aber auch JD, Tencent im Plus, Xiaopeng und so weiter. Ne? Also die Aktien, die zucken auch verdächtig nach oben. Und ich habe ja letztes Jahr ein Video bei dir mitgemacht. Wie gesagt, habe JD.com einer meiner Favoriten. Also man weiß nicht genau, was passiert, aber jetzt sind die Chancen sogar gestiegen, dass die Aktien dieses Jahr vielleicht ganz gut laufen, weil zum einen vielleicht ein bisschen Unsicherheit rausgeht, zum anderen will ja auch China massiv stimulieren, also ist auf jeden Fall spannend, ja, und wenn es China gut geht, wird es auch Europa wieder besser gehen, man sieht es auch gerade so ein bisschen im Luxussektor, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, also ja, insgesamt ist die Stimmung aktuell gut, würde ich sagen.
Ja, ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass der DAX weiter so gut läuft, eben aus den genannten Gründen, dass man jetzt den USA noch weiter viel zutraut unter Trump, weil wir haben es ja schon oft erwähnt, gerade die Unternehmen, die den DAX hochhalten, das sind oft auch die, die eben sehr viel in den USA tätig sind. Ja. Telekom, SAP, beste Beispiele. Klar, die Versicherer jetzt bei uns nicht unbedingt. Klar, einige investieren dort, aber ich sage jetzt mal eine Allianz, ja, ist jetzt eher nicht dafür bekannt, eine Lebensversicherung in den USA zu verkaufen.
Ja, aber die Munich Re und so weiter, die sind ja auch dort aktiv. Und die haben ja, glaube ich, gesagt, Munich Re hat übrigens gesagt, 20 bis 30 Milliarden Schaden, aber sie haben die Prognosen bestätigt. Das ist halt echt krass. Ne? Also selbst so eine Jahrhundertkatastrophe, kann man fast sagen, in L.A. sorgt dafür, dass die Prognose bestätigt wird und auch die Prognose für 2025 bestätigt wurde. Also die Geschäftsmodelle sind brutal robust und was jetzt kommen wird, wahrscheinlich wieder Erhöhungen von den Prämien und so weiter. Also wir haben halt echt, ich habe es gesagt, im DAX sind schon ein paar tolle Unternehmen, die ja jeglicher Krise sich widersetzen können. Und die Aktie, die ja, glaube ich, keiner auf dem Schirm hatte, ich auch nicht, Siemens Energy, echt, die haben jetzt aber auch, glaube ich, auf dem WEF sogar nochmal gesagt, dass die halt auch krass davon profitieren, dass in den USA ja so viel neue Elektrizität gebaut werden muss. Und die machen ja hier so, ich glaube, Spannungsumwandler, Stromübertragung, sowas. Und die haben ja auch die Mittelfristprognosen angehoben. Also da läuft es ganz gut. Und die Autoaktien zucken auch wieder nach oben. Also auch ganz spannend. Da wohl so ein Pre-Call bei Volkswagen und da war die Stimmung besser als gedacht. Also wenn jetzt natürlich auch noch das Comeback der Autos kommt, ja, dann kannst du den DAX noch weiter nach oben treiben.
Ja, da glaube ich aber tatsächlich eher nicht dran. Aber ja, man hat sehen, ja jetzt die letzten Monate gesehen, dass der DAX den Autosektor nicht benötigt, um zu steigen. Also wie gesagt, gerade so eine SAP und so, die sind jetzt mittlerweile, ich glaube, mit gutem Abstand der Größte. Und die sind dann natürlich auch zu großen Teilen für die starke Performance verantwortlich. Aber auch eine Telekom, die ja echt sehr gut gelaufen ist. Aber das haben wir ja schon öfters thematisiert. Mhm. Ja, aber wenn wir gerade beim Thema DAX sind, würde ich sagen, dann machen wir doch mal einen kleinen Schwenk, bevor wir noch weiter über die aktuellen Gegebenheiten sehen. Ja, das heißt ja immer gerade dem Mittelstand und so geht's schlecht, den etwas kleineren Unternehmen. Da gab es ja auch viele große Verlierer, die wir zum Teil auch immer mal wieder behandelt hatten. Wen findest du aus dem MDAX so interessant, wo du sagst, ja, da kann man trotzdem hinschauen, weil klar, da sind ja auch im MDAX sind auch einige ehemalige aus dem großen DAX mit dabei. Lufthansa war ja zum Beispiel lange mit dabei, HelloFresh, die waren bis vor kurzem noch im DAX drin. Also es gab ja auch einige, die schon im größten oder in unserem größten Index dann drin waren. Jetzt erzähl mal, was findest du da besonders spannend?
Genau, wieso wir das Thema jetzt noch ganz frisch aufnehmen, vielleicht noch der Hintergrund. Also der MDAX, das lief gerade eben über den Ticker, hat ein Hoch seit Mitte Dezember erreicht. Okay, ist jetzt nichts so Wildes, aber er hatte vorher nochmal so eine kleine Schwächephase und zeigt jetzt auch eine gewisse relative Stärke. Und was mir auch aufgefallen ist am deutschen Markt, dass jetzt wirklich die Stories so im Nebenwertebereich teilweise aufgegriffen werden. Was die letzten Jahre der Fall war, egal was gemeldet wurde, die Aktien sind halt eigentlich fast querbeet umhergedümpelt. Die Bewertungen sind immer weiter abgesackt, ja, egal ob die Story gut war, die Zahlen gut waren, Prognose bestätigt, immer solide geliefert, hat keinen mehr interessiert. Und man hat jetzt echt das Gefühl, dass es diesmal ist alles anders, ja. Und der MDAX hat nämlich jetzt heute die 200-Tageslinie nach oben durchbrochen und auch die 50-Tageslinie, ja. Also das sind schon so zwei gleitende Durchschnitte, auf die der Markt achtet, weil es so vor allen Dingen die 200-Tage-Linie halt so ein Trendindikator einfach sind, ja. Wenn man über der 200-Tage-Linie ist, dann heißt es halt, dass es eher bullisch ist, ja. Muss jetzt nichts heißen, dass es deswegen jetzt unendlich weiterläuft, aber es ist zumindest echt ein spannendes Zeichen. Und im MDAX gibt tatsächlich viele Unternehmen, die ich spannend finde. Eine Aktie, ich glaube, die hatten wir auch mal kurz angesprochen, die ich spannend finde, ist Fraport, vor dem Hintergrund, dass der Tourismus weiter echt gut läuft und denen ihre Beteiligungen, vor allen Dingen im Ausland, die sind deutlich gewachsen, auch die Passagierzahlen. Und der Trigger, weshalb die Aktie zuletzt angesprungen ist, war ja, dass die Entgelte, die hier zahlen müssen, die Airlines in Frankfurt, dass man die deutlich erhöhen konnte. Ich muss gerade noch mal raussuchen, wie viel das war. Aber genau, Entgeltvereinbarungen. Genau. Ich muss gerade nochmal schauen hier. Also die Entgeltvereinbarungen, ach, um 5,7% wurden die erhöht ab dem nächsten Jahr. Also das ist schon recht ordentlich und damit hat man natürlich eine krasse Planungssicherheit, sofern nicht irgendein externer Effekt jetzt nochmal kommt, irgendwie Pandemie oder so. Das ist natürlich immer die Gefahr bei Fraport. Wir haben ja auch noch ein paar Sondereffekte bei Fraport. Wer schon mal hier von Flughafen Frankfurt geflogen ist, der weiß, da wird hier gerade ein neues Terminal gebaut. Da ist man in den letzten Zügen. Das fällt dann irgendwann auch weg, diese ganzen Kosten, und dann hat man mehr Kapazitäten und könnte weiter wachsen, aber zumindest hat man eben nicht mehr diese riesigen Baukosten. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend. Also Fraport ist eher eine Langweiler-Aktie, aber ist jetzt hier in dem Bereich 55, 56 meiner Meinung nach extrem spannend. Genau, ansonsten starker Performer im MDAX, wo ich auch dieses Jahr eigentlich denke, es könnte weiter gut laufen, ist Auto 1. Die haben mir wirklich einen krassen Turnaround hingelegt. Also wir kaufen dein Auto, ist das ja. Und Auto Hero, Gebrauchtwagen, da scheint es weiter extrem gut zu laufen. Heute wieder genau neue Jahreshochs, also extremes Momentum, die Aktie. Und was so eine Art Turnaround-Kandidat ist, aber deutlich riskanter, da bin ich auf die Zahlen gespannt, ist HelloFresh. Die haben ja die Probleme mit den Kochboxen, aber wachsen sehr stark mit diesem Ready-to-Eat-Geschäft. Ist aber nicht so margenstark, aber wächst auf jeden Fall sehr, sehr stark und sie wollen damit auch irgendwann in Zukunft genauso margenstark werden wie vorher. Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend und ich hatte vor kurzem nochmal einen Podcast gehört, hier der Jan Beckers, Bit Capital, krasse Performance der Fonds. Die haben HelloFresh auch weiterhin extrem hoch gewichtet, also er scheint einen guten Riecher zu haben, die haben sehr viele Daten, sagt er immer, also da scheint es gut zu laufen. Bin ich mal gespannt, ja, aber ist auf jeden Fall sehr riskant, da sind ja auch viele Shortseller drin und so weiter. Also die Aktien finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Du kannst ja gerne mal zwei, drei noch raussuchen, dann kann danach ich auch noch mal zwei, drei sagen.
Ja gut, ich bin ja vorbereitet auf die Folge. Ich bin nicht so wie du, der das alles immer währenddessen macht. Also wir haben im MDAX so alles auch die typischen, drinne. Ja, genau, ja, die typischen Unternehmen. die wir auch so ein bisschen so mit Deutschland immer noch verbinden, also starke Mittelschicht, so diese Hidden Champions und so. Und da haben wir zwei Unternehmen, die für mich da ganz vorne mit dabei sind. Das eine ist Nemetschek, das ist ein Unternehmen, die sind im Bereich Software zu Hause. Vor allem so für die Architekturen im Dachraum haben die einen geschätzten Marktanteil von knapp 80%. Also da kommst du quasi überhaupt nicht dran vorbei. Beate Sander hat die Aktie auch mal so ein bisschen bekannt gemacht, weil sie damals mal extrem früh gekauft hat. Allerdings muss man bei Nemetschek auch sagen, das ist eine Aktie, die regelmäßig aber auch bewertet ist wie US-amerikanische. Also das ist jetzt kein irgendwie Geheimtipp oder ähnliches. Also die ist schon immer wahnsinnig hoch von der Bepreisung her. Aber für mich weiterhin auch an absehbarer Zeit ein wirklich starkes Unternehmen. Gefällt mir sehr gut. Und das Zweite, das ebenfalls ein Hidden Champion ist, die weltweit zu den Marktführern zählen. Und ich glaube, sie sind sogar weltweiter Marktführer, ist Rational AG. Und ich bin mir sicher, fast jeder von euch hat schon mal die Geräte gesehen, aber diejenigen, die sich jetzt mit der Aktie nicht beschäftigen haben, können damit erstmal gar nichts anfangen. Die sind im Bereich der Gastronomie nicht mehr wegzudenken. Die haben diese ganz großen Geräte, gut, die wo jetzt über Apple, Spotify oder Spotify dabei sind, die können jetzt nicht sehen, wie hoch ich meine Hand hebe. Also das sind Unternehmen, die... Ja, das sind zum Beispiel so ganz große Dampfgarer und so für die Gastronomie mit dabei. Und also wirklich, wenn du mal in ein Restaurant gehst und in eine Küche reinschaust, fast jeder hat diese Rationalgeräte dann drin. Ich bin mir sicher, das Logo hat jeder schon mal irgendwo von euch gesehen. Und da sind sie ein weltweiter Marktführer. Die haben eine wahnsinnig starke Marktposition. Die hatten in Corona natürlich extrem zu kämpfen, weil da die Gastrobetriebe schließen mussten, haben sich jetzt aber auch zuletzt ganz gut entwickelt wieder. Und für mich so dieser typische deutsche Mittelstand, Champion, den wir so haben. Also ein tolles Unternehmen, wie ich finde. Und eine Aktie, über die sprechen wir dann nachher noch, die sich auch gerade im 52-Wochen-Tief befindet, die mir auch sehr gut gefällt, ist Carl Zeiss Meditec. Das ist ein Unternehmen, die so im Bereich der Operationsroboter auch zu Hause sind. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, du kannst auf denen ihrer Webseite sogar diese OP-Roboter benutzen. Das ist wahnsinnig cool, das Tool. Also das kann ich nur empfehlen, sich da mal reinzuschauen. Die haben jetzt nämlich in einem Zeitraum von einem Jahr über 40% verloren, weil eben das Wachstum nicht mehr so ist, wie sie es erwartet hatten. Und man muss aber trotzdem dazu sagen, dass sie trotzdem immer noch ein Forward-KGV von 24 haben. Also die Aktie war einfach auch wahnsinnig hoch bewertet und es passt aktuell eben nicht mehr so ganz mit den Wachstumsraten zusammen. Aber zu Carl Zeiss Meditec später noch mehr, ist aber auch eine Aktie, die ich wahnsinnig stark aus dem MDAX finde und wir auch weitere interessante Unternehmen haben. Aixtron ist beispielsweise drin, Bechtle ist drin, ja, also es sind wirklich einige Unternehmen, die mir sehr gut gefallen aus dem MDAX. Das wären so Aktien, wo ich sage, oder Kion Group, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte, ja.
Genau, was welchen Sektor wir noch drin haben, sind so Immobilien. Also da sieht es ja dieses Jahr eigentlich auch weiter gut aus, weil die Finanzierungskosten sinken, die Mieten steigen, es gibt weiter Wohnungsknappheit und es wird ja auch wenig gebaut. Da ist zum Beispiel LEG-Immobilien und THG-Immobilien, finde ich beide extrem spannend. Und noch spannender, weil da kamen jetzt auch vor kurzem Zahlen, finde ich, Hypoport. Da habe ich auch gerade aktuell eine Position im Depot als kleiner Disclaimer, weil die hatten jetzt bei den Transaktionszahlen nochmal richtig krass zugelegt. Ich muss gerade nochmal schauen, wie hoch die waren. Kann gerade nochmal live raussuchen. Also gab einige Kurszielerhöhungen nach den Zahlen. Also da sieht's weiter echt gut aus. Wo waren die? Die waren vor ganz kurzem, kamen die erst, genau, also Europace, das ist diese Plattform, wo verschiedene Banken dann angeboten sind, Q4 plus 40% bei den Transaktionen, ja, also ich habe ja gesagt, es gab ja mal diesen Stau durch die hohen Zinsen für Hypotheken, die alle zahlen mussten, da hat man erstmal gewartet mit dem Hauskauf und jetzt löst sich das so langsam auf und die Nachfrage ist wieder deutlich angezogen und die sind als Plattformbetreiber dann eben so Profiteur Nummer 1, also Aktie ist immer noch weit unter den Hochs, scheint aber am Boden gebildet zu haben. Finde ich mittelfristig extrem spannend, deswegen habe ich dort auch gerade einen Trade laufen und ja, möchte den halten, habe da sogar eine ordentliche Position, muss ich sagen. War auch dicke Minus zwischendurch, also mehrere tausend Euro. Zwar unter 10.000 Euro, aber war schon schmerzhaft, aber jetzt bin ich sogar bald wieder plus minus null, aber ich möchte die laufen lassen. Also das finde ich auch mega spannend und was du noch gesagt hast, Nemetschek, die haben jetzt auch genau wieder neue Hochs gemacht, weil da kamen jetzt auch wieder Zahlen und da war auch sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis über den Erwartungen zuletzt. Wir haben ja jetzt schon immer so, was jetzt kommt, wir hatten ja schon Adidas kurz als Thema, immer so vorläufige Ergebnisse. die zwar noch nicht testiert sind, aber die eigentlich immer dann den testierten Ergebnissen entsprechen. Also Umsatzwachstum übertrifft Prognose, Profitabilität über Prognosekorridor. Umsatz war 2024 um 17% gestiegen. Das Annual Recurring Revenue Wachstum bei über 40%. Das ist also echt auch stark gewesen und dementsprechend ja Analysten wieder Kursziele teilweise erhöht. Also Nemetschek ist, ja, hast gesagt, war immer brutal bewertet, aber machen ja so Bausoftware und sowas, hatten auch zuletzt eine Übernahme getätigt, ich glaube in den USA. Ist halt echt ein gutes Unternehmen, muss man einfach sagen. Ja, also Digitalisierung, Bauindustrie ist halt auch ein Riesenthema. Das bleibt ein Riesenthema. Und bei Rational, ich glaube, die gehen auch so in Richtung Roboterküchen und so weiter. Das könnte halt auch ein riesiges Thema werden. Nicht nur so Dampfgarer, sondern wenn da irgendwie viel automatisiert wird, könnte auch weiter in Zukunft sehr spannend sein. Als allerletztes noch, die Aktie ist allerdings heiß gelaufen. Da habe ich aber auch schon lange im Langfristdepot, weil es ein Dividendenplay war, hochtief. Schaut euch mal den Kursverlauf an. Also von einer Langweiler-Aktie zu einer Rakete. Ich glaube, das hing jetzt damit zusammen, auch jetzt vor 3 Tagen genau, mit diesem Stargate-Projekt in den USA. Da sollen ja ganz viele Rechenzentren gebaut werden und da ist hochtief mitführend. Und haben ja schon riesige Aufträge eingesammelt und haben da, glaube ich, auch einen riesen Auftragsbestand. Scheint sehr profitabel zu sein. Also ja, da läuft es auf jeden Fall auch extrem gut. Also hochtief. Wenn dann Rücksetzer kommt, auf jeden Fall auch spannend. Aber kurzfristig ist halt einfach vieles auch heiß gelaufen.
Ja, und dann, wir hatten ja schon öfters das Thema, dass für TikTok ein Käufer gesucht wird. Ich meine, du hast es vorher gesagt, es wurde erstmal wieder online geschalten. Das heißt aber nicht, dass das Ganze vom Tisch ist. Denn Donald Trump sucht wohl nach einem Käufer. Elon Musk ist ja schon immer wieder mal ein Thema gewesen. Letztens war tatsächlich wohl auch mal Amazon im Gespräch. Fände ich sehr interessant, weil Amazon ja bisher so im Social-Media-Bereich jetzt noch nicht so ganz aktiv ist. Könnte ich mir tatsächlich gar nicht mal so schlecht vorstellen, aber es sind jetzt noch 2 weitere Käufer aktuell im Ding. Also es scheint ja Larry Ellison scheint ja jetzt so sein neuer bester Freund zu sein. Wir haben ja schon das letzte Mal über das Projekt Stargate gesprochen und er hat auch gesagt, dass er sich Larry Ellison, also das ist der Inhaber von Oracle, gut vorstellen könnte als Käufer von TikTok. Ja, wobei ich da sagen muss, weiß jetzt nicht, also mit Oracle würde ich das jetzt nicht so unbedingt in Verbindung bringen. Also weiß nicht, wie groß da die Synergien dann eben wären. Dann gab es aber noch einen ganz anderen, das mich tatsächlich so ein bisschen verwundert hat, aber auf der anderen Seite darum wieder nicht. Das ist Mr. Beast tatsächlich, ja. Der ist wohl aktuell auch ein Thema. Das ist ja der größte Influencer der Welt sozusagen, also oder einer der größten. Ich glaube, Cristiano Ronaldo hat mehr Follower insgesamt, je nachdem, worauf man sieht. Er ist aber der größte einzelne YouTuber, den es auf unserem Planeten gibt. Der hat auch über 100 Millionen TikTok-Follower. Und genug Geld wäre da mit Sicherheit auch vorhanden, aber ist natürlich die Frage, wenn sowieso schon fast jeder auf TikTok dir folgt, warum musst du die Plattform dann noch kaufen? Das war natürlich wieder eine andere Geschichte, ja. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Kevin O'Leary hat wohl auch mal irgendwie seinen Hut in den Ring geworfen, hat dann aber auch gemeint, ja, es gibt irgendwie zu viele Hürden, die im Weg wären. Kevin O'Leary kennt mit Sicherheit viele so von Shark Tank aus den USA, recht bekannt, vor allem dort eben bei uns nicht ganz so bekannt, also wer sich nicht so mit diesen Sachen dort beschäftigt. Also es bleibt auf jeden Fall interessant, aber es sieht danach aus eben, als würde da tatsächlich dieses Jahr was Großes passieren. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt.
Lass uns doch auch den Ring mal in den Raum werfen, dass wir auch überlegen, TikTok zu übernehmen, oder?
Unser Podcast. Ja, also jetzt dafür irgendwie die Hand zu krümmen oder so. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich lohnen würde oder so, aber die Frage ist, ich glaube, da würde die Plattform explodieren, wenn wir jetzt auch noch auf TikTok dann wären, ja, so ein paar Tänze aufführen oder so. Wir können ja die Kurse nachtanzen oder so, das wäre doch mal was, ja. So wie es bei manchen Schulen, dass man seinen Namen tanzt, können wir die Kurse dann nachtanzen oder so, ja. Also ja, fände ich mal aber interessant, wie du den Kurs von Plug Power nachtanzen würdest, ja, das können sie uns gerne mal.
Es gibt auch diese Videos, wo du so pustest von unten immer an den Monitor, so, dass du
die Kerzen hochpustest. Geh hoch. Oder wie beim Curling oder so, wischen, so ganz schnell wischen, so, ob es dann hilft, dass er noch weiter nach oben flutscht, ja, oder dann weiter nach unten abrutscht, ja.
Wäre gut.
Und dann vorher, ganz interessant, du hast ja China nochmal angesprochen, da gab es jetzt wirklich, wie ich finde, spektakuläre Nachrichten. Und zwar DeepSeek, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat, das ist Chinas Antwort auf OpenAI. Und das hat jetzt wohl zu seinem, also zu den ersten Launches oder Tests, alle Erwartungen übertroffen. Denn sie können wohl mit dem neuesten OpenAI-Modell, das wurde letztes Jahr oder zu einem der neuesten im September 24 vorgestellt, und das Ganze zu deutlich günstigeren Konditionen beziehungsweise mit deutlich mehr oder mit deutlich weniger Aufwand als bei OpenAI. Also die haben da sehr starke Benchmark-Ergebnisse erzielt und vor allem haben sie jetzt auch gesagt, also die Sprachmodelle, die sind jetzt schon wieder in einem, ja, wie sag mal, in einem neuen Abschnitt angekommen, in dem sie simuliertes Denken, nennt man das sozusagen, schon sind. Also das ist so wie ein Mensch, der so Gedanken, eine Kette von Gedankengängen dann eben hat. Es dauert zwar ein bisschen länger, um Sachen dann zu lösen, aber sie haben gesagt, das ist vor allem in so Bereichen wie Mathematik, Physik oder Naturwissenschaft führt es nochmal zu deutlich besseren Ergebnissen, wenn die KI eben auch so Gedankenstränge dann eben hat. Und das neue Modell, das ist außerdem auch noch, hat es eine freie Lizenz, also man kann das auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Also es gibt ein Modell, das du frei nutzen kannst dann. Und die Chinesen, die haben da jetzt wohl richtig einen rausgehauen. Also da sieht man eben auch, man sollte China sowieso nie unterschätzen, was auch solche Sachen dann eben angeht. Und da sieht man eben auch, obwohl vieles von der Infrastruktur eben aus den USA dann eben kommt, also auch China ist hier ein Player, den man weiterhin auf dem Schirm haben sollte, weil sie vor allem natürlich sehr viel mehr Daten im Prinzip als die USA haben, dadurch, dass sie halt eben auch sehr viel mehr Einwohner haben. So bekommt China halt sehr viel mehr und auch sehr viel einfacher durch eben die politischen Umstände, die Ergebnisse. Deswegen, das wird noch ein spannender Wettlauf, meiner Meinung nach. Ja, aber ja, da steht uns noch einiges bevor in den nächsten Jahren. Ja,
ja, wir haben ja eh, also apropos mit diesem KI, da hat er, glaube ich, auch Nvidia und Co. schon vorgewarnt, dass wenn jetzt immer mehr Restriktionen kommen, dadurch baust du auch halt sehr schnell, weil die Chinesen sind nicht blöd, in ihre eigene Unternehmen auf, dass die Konkurrenzprodukte bauen, dass Nvidia ihre Chips dort nicht mehr absetzen können. Man sieht ja schon bei Huawei, die wurden ja auch sehr stark sanktioniert. Und was ist passiert? Die haben sich technisch halt so krass weiterentwickelt, dass sie ja jetzt auch Apple die Butter vom Brot nehmen und so. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Die Chinesen sind da sehr, sehr krass, muss man einfach sagen. Ja, Autosektor ja auch, haben den Deutschen auch die Butter vom Brot genommen. Also ja, wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die da jetzt doch so weit sind. Ja? Also wir in Europa sind ganz da unten, die USA ist da oben und China ist wahrscheinlich noch hinten dran, aber nicht zu unterschätzen, sagen wir es mal so. Ja, in Europa ist das ja alles nicht wirklich existent. Es ist traurig.
Nee, es ist schwierig. Aber wir haben es ja letztes Mal gesagt, also das nächste Google oder das nächste Amazon soll ja aus Deutschland kommen, genau. Hat ja ein Politiker aus Deutschland gesagt. Ja, mal sehr spannend.
Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir vorher vom Mars aus unserem Podcast machen, als dass in Europa irgendwie ein neues Meta oder Google kommt.
Also die Wette würde ich mit eingehen, ja, da so. Bin ich bei dir, ja. Also, aber hätte doch auch mal was, so eine Live-Schaltung vom Mars oder so, würde ich schon fühlen. Ja,
es soll doch jetzt, das war ja auch, ne? Donald Trump hat ja gesagt, die amerikanische Flagge soll während seiner Amtszeit auf dem Mars wehen und sowas. Ne? Ich glaube, das Zeitfenster ist ja nur alle paar Jahre, dass da die Konstellation mit den Planeten richtig ist. Also ich glaube, in 2 Jahren oder so will SpaceX da hinfliegen oder irgendwie so. Ne? Also
wird spannend. Bin gespannt. Ja, die Bilder sind ja auf jeden Fall spektakulär.
Ich bin erstmal zu Hause. Ich bin nicht so. Da habe ich keine Lust drauf, damit zu fliegen, muss ich ehrlich sagen. Bin
ich nicht so der Fan. Ja, ich auch nicht, da ich eh so ein bisschen Flugangst habe. Also Flugzeug ist bei mir schon grenzwertig, aber wenn ich dann in den Weltraum müsste, schwierig, ja. Aber ich meine, die Bilder, die sind ja spektakulär. Du kannst ja Live-Bilder vom Mars anschauen. Da ist ja so ein Livestream oder so. Es ist faszinierend, obwohl du nur so auf eine Ödlandschaft sozusagen schaust. Ja, aber es ist halt irgendwie trotzdem beeindruckend, ja. Aber jetzt gucken wir mal auf Unternehmen, die gerade eine wirklich schwierige Phase, zumindest an der Börse, haben und wollen mit euch da einfach ein bisschen erörtern, ob das vielleicht gerade Chancen sind oder nicht. Und ich fange jetzt mal direkt mit 2 Unternehmen an, weil die auch sehr nah beieinander sind. Es auch aktuell Gerüchte über eine Übernahme gibt. Das sind Mondelez und Hershey. Ich bin mir sicher, dass von Mondelez jeder von euch schon mal mindestens ein Produkt gegessen hat. Hershey kommt auch immer mehr nach Deutschland. Deutschland, aber ist noch präsenter in den USA. Also ich würde so sagen, Hershey ist das Milka der USA und eben Milka gehört natürlich zu Mondelez. Allerdings möchte jetzt wohl Mondelez Hershey übernehmen. Ich weiß nicht, wie findest du die Unternehmen? Gefallen die dir? Findest du da, gibt es bessere? Ja, erzähl mal.
Ja, also wie du vorhin ja gesagt hast, bei diesen Themen, da bin ich nicht so involviert. Ich habe Unilever im Langfristdepot. Wir hatten ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass hier Mr. Beast und so weiter große Konkurrenz wird. Deswegen, auch weil die Aktien durchgehend eher so Schwäche gezeigt haben, haben die bisher noch ehrlich gesagt noch nicht so mein Interesse geweckt. Aber vielleicht kannst du mich ja davon überzeugen. Ich bin immer, also es gibt ja manchmal wirklich, wenn Aktien extrem schwach sind, kann es ja auch mal eine Chance sein, aber es ist immer so die große Frage, sind das strukturelle Probleme, ist es nur eine zeitweise Schwäche? Und ja, bei diesem Unternehmen konnte ich es halt einfach bisher irgendwie nicht wirklich einschätzen. Deswegen ja, kann ich da, bin ich da eher neutral, muss ich sagen. Aber kannst ja gerne mal raushauen, was du da denkst, ob ist das eine Chance? Soll ich das kaufen, das Langfristdepot oder nicht?
Also ich würde so sagen, für die älteren Leute wie dich könnte das schon interessant sein tatsächlich. Jetzt aber für die jüngeren und wachstumsorientierten Anleger ist es trotzdem schwierig, sagen wir mal so. Das sind so die typischen Dividendenwerte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Unternehmen jetzt auf eine kurzfristige Sicht sind, so auf 2 bis 3 Jahre tatsächlich den Markt outperformen könnten, weil die jetzt wirklich so zerbombt wurden die letzten 2 Jahre. Das hatte für mich aber auch, also natürlich bei Hershey, das hatten wir ja schon mal in dem Podcast, auch das Mr. Beast-Thema, aber das Thema, was wahrscheinlich viel größer ist, das aber eigentlich halt auch fast alle belastet aus dem Süßwarenbereich, die mit Schokolade zu tun haben, ist der Kakaopreis, der in unfassbare Höhen gestiegen ist. Also ich meine gelesen haben zu haben, dass 3 Jahre in Folge jetzt die Ernte eben so schwach war und deswegen dann die Preise so stark gestiegen sind. Also ich glaube persönlich tatsächlich dran, dass diese beiden Unternehmen in den nächsten Jahren eine ganz gute Performance hinlegen werden, dass da jetzt schon wirklich viel Negatives eingepreist ist. Vor allem, was man natürlich dabei nochmal beobachten könnte, ist, dass man einfach mal so ein bisschen die Entwicklung vom Kakaopreis so mit auf dem Schirm dann eben hat. Ja, natürlich die Frage, ob Hershey vielleicht tatsächlich verschwindet, wenn sie von Mondelez übernommen werden. Aber an sich, also ich glaube halt, ich sage jetzt mal so, wenn du mich jetzt so fragst, sollten wir das kaufen mit einem Blick auf 20 Jahre, dann glaube ich halt einfach, dass du mit einem normalen ETF deutlich besser fährst. Also mit einem, sowohl mit einem MSCI World als auch mit einem S&P 500. Da glaube ich nicht, dass diese Aktien eine Chance haben, da auch nur annähernd an die Performance ranzukommen. Für diejenigen, denen es aber um solide Dividenden dann eben geht oder die vielleicht eben auch schon ein bisschen älter sind, da könnte ich es mir sehr gut vorstellen tatsächlich und da halte ich diese Aktien auch für Chancen aktuell, weil da wirklich viel Negatives mit drin ist. Wenn du jetzt zum Beispiel mal anschaust, eine Hershey, die ist aktuell bei einer Free Cashflow Yield von 5,5% und das ist schon wirklich sehr ordentlich, ja. Wir haben hier ein Forward KGV von 19, aktuelles KGV von 17, EV EBIT von 14. Das ist alles auf die letzten 5 Jahre hingesehen eigentlich so die absoluten Tiefspunkte, sogar tiefer als bei Corona, was die KGVs angeht. Und daher, ja, Hershey hat eine Konkurrenz, weil ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ich es auch hier berichtet habe, ich glaube aber schon, die Mr. Beast Schokolade hat jetzt in einem Jahr von 200 Millionen Umsatz auf geschätzte 500 Millionen erhöht. Das ist ein wirklich, ja, in Amerika würden sie sagen, a serious problem, ja, also definitiv, aber ich glaube trotzdem, dass Hershey seine Fanbase hat, die haben ihre Regalplätze, das ist, man muss damit leben, dass man da einige Marktanteile an Mr. Beast verlieren wird, gar keine Frage, aber ich finde sie trotzdem recht interessant aktuell, weil ich sie eben sehr günstig jetzt auch aktuell finde, ja, aber so als Ultra-Langfrist-Anleger schwierig, ja.
Also ich bin ja eh immer, ne? Also dieses gibt's ja oft jetzt, ne? Wenn irgendwelche Promis, die bringen ihren Eistee raus, die bringen ihre Pizza raus, die bringen ihre Schokoladen raus. Der Großteil irgendwann verschwindet wieder im Nirvana, ne? Oder in Energy Drinks und so, ne? Weil es funktioniert halt nicht mehr, dann einfach immer beim Auftragsfertiger irgendwelche Sachen machen zu lassen. Und dann bist du halt irgendwo mal kurz gehypt bei TikTok, gibst irgendwelchen Freunden Geld dafür, das machen ja alle irgendwie, ne? Um dann hier deinen Brattee und alles zu verkaufen. Oder irgendwie Kapi-Pizza und so ein Krams da alles, ne? Oder Gönnergy und so. Es kann sein, dass da manche Sachen sich halten, aber ob das halt über für 5 Jahre gut läuft, ne? Auch bei Mr. Beast, keine Ahnung. Ne? Aber auch das andere Problem, wie gesagt, der Kakaopreis, ich bin ja überhaupt kein Rohstoffexperte, sind das strukturelle Probleme beim Kakao? Woran liegt es, dass das immer so schlecht ist mit den Ernten? Vielleicht hat da jemand das verfolgt. Könnt ihr gerne mal schreiben. Liegt es am Klimawandel? Liegt das?
Bitte? Es waren tatsächlich hauptsächlich witterungsbedingte Probleme. Afrika ist ja meines Wissens der größte Produzent. Das war tatsächlich zu großen Teilen witterungsbedingt. Also das ist natürlich jetzt immer schwierig, dann die Lage einzuschätzen, ob das Wetter jetzt dann dem Kakao besser
gesorgt ist. Jedes Jahr so, also ich habe mir mal so die Entwicklung angeschaut. Hier bei Mondelez, die haben schon krasse Schwankungen auch beim Ergebnis pro Aktie und so weiter, ja. Haben jetzt irgendwie natürlich eine spannende Dividendenrendite von über 3%. Aber ich weiß nicht, also da finde ich mittlerweile, wir hatten ja über Nestle gesprochen, die haben ja sogar noch eine höhere Dividendenrendite, sind breiter aufgestellt, würde ich eher sowas kaufen, aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Wer sich in dem Sektor besser auskennt, vielleicht ist es ja auch so mit dem Kakao, dass das jetzt dieses Jahr viel besser läuft und dann gibt es wieder einen Gewinnsprung, kann natürlich auch sein.
Ja, das mit den Influencern, du hast natürlich recht mit den Sachen, die du angesprochen hast, aber man darf natürlich nicht vergessen, Mr. Beast ist natürlich eine ganz andere Kategorie wie jeder, also bei uns so der größte oder das bekannteste Ding ist wahrscheinlich Montana Black mit Gönnergy dann, aber du musst dir vorstellen, die Mr. Beast Videos, die haben teilweise zwischen 100 und 300 Millionen Aufrufen und da ist mittlerweile in fast jedem Feastables drin, dann gibt's auch immer noch Seitenhiebe gegenüber Hershey, also dass er zum Beispiel die Schokolade wegschmeißt oder sonst irgendwas. Und du musst dir vorstellen, was das für eine unfassbare Werbeplattform ist, wenn du in einem Video mehrere hundert Millionen Kontaktpunkte hast und das kostenlos, ja. Also, du musst dir mal vorstellen, was meinst du, was Hershey dafür bezahlen würde, dass sie da beworben werden oder, dass man sie bewirbt in solchen Sachen,
gestern, ja. Ja, das ist lustig. Gestern haben wir die erste Folge von Night Agent geschaut. Das ist ja auch eine coole Serie. Hast du die geschaut, die erste Staffel? Und das war auch, also bei den Amis, dieses Product Placement ist so krass halt. Ne? Immer, da war der eine in so einem Büro und da steht da echt so, einfach so ein kleines Büro, wie man die kennt, da steht einfach so ein Peloton-Bike da drin. Und dann, wo ich mir denke, ey, das ist so auffällig. Und dann trinkt da eine Celsius Energy Drink halt und so, ne? Und in Deutschland ist es ja dann immer so, da zeigen die ja nicht Google-Suchmaschine, sondern irgend so eine Fake-Suchmaschine dort auch ganz fett Google und so. Ja, also die machen da schon krass Product Placement, ist halt, ja. Wie gesagt, ich
ist nicht so meine Frage. Oder immer das Fidschi-Wasser, das ist ja ganz bekannt in den amerikanischen Serien. Dadurch ist ja Fidschi so groß geworden, ja. Aber jetzt, wir haben noch 3 weitere Aktien zu besprechen, bei denen es gerade gar nicht so gut aussieht. Und wir haben ja vorher schon Carl Zeiss Meditec gehabt, ja. Medizintechnik war ja gerade nach Corona recht schwierig und der Chart, also der kennt irgendwie nur noch den Weg nach unten. Ich weiß gar nicht, weil du hast ja den MDAX auch im Blick, ist Carl Zeiss Meditec jetzt eine Aktie, wo du sagst, die beobachtest du oder vielleicht schon mal eine Position aufgebaut oder in Planung? Wie siehst du die Aktie aktuell?
Genau, also Carl Zeiss Meditec ist, glaube ich, mit Sartorius, die sind ja sogar, glaube ich, im DAX, sind beide extrem abgestürzt, weil genau, es gab krasse Zurückhaltung einfach in der Branche. Es gab ja diese Sonderkonjunktur, glaube ich, also bei Sartorius war das extrem hier mit Corona, Lagerbestände wurden aufgefüllt und ja, jetzt kam dann über Jahre quasi der Katzenjammer und Carl Zeiss Meditec hat auch, glaube ich, mehrfach die Prognosen verfehlt, immer wieder enttäuscht, deswegen wurde die Aktie richtig krass verprügelt, was aber in den letzten Tagen jetzt ganz spannend ist, also ich habe keine Position gerade in der Aktie, ich hatte immer mal eine, aber habe dann, dann immer wieder aufgegeben, weil die Aktie weitergefallen ist. Letzten Tage, ich glaube sogar jetzt heute, genau heute und gestern kam Aufstufungen für die Aktie auf Kaufen. Deswegen ist die Aktie auch die letzten Tage angezogen. Ob das jetzt aber reicht für eine Trendwende, ich weiß nicht. Also es kam am 11.12. kamen nochmal Zahlen, die waren vor allen Dingen beim EBIT wieder brutal unter den Erwartungen. Also im Vorjahr hatte man 384 Millionen, dieses Jahr jetzt 194,5 Millionen, die Prognosen waren bei 235 Millionen. EBIT-Marge ist von 16,7 auf 9,4% gesunken. Und der Ausblick war auch extrem schwach. Und deswegen hat die Aktie nochmal zweistellig verloren. Und es waren jetzt Meldungen vom Dezember. Also, weiß nicht, ob da jetzt schon irgendwie durch die, ich habe die Aufstufung jetzt nicht genau durchgelesen, ob da jetzt schon irgendwelche Indikationen sind, dass sich's auffällt. Bei Sartorius war es zum Beispiel so, dass da JP Morgan gesagt hat, der Auftragseingang in Q4, sie rechnen mit einem sehr starken Auftragseingang. Weiß nicht, ob das jetzt hier schon Licht am Ende des Tunnels ist, aber an sich ja ein wirklich spannendes Unternehmen, wenn man langfristigen Chart anschaut, ist wirklich krass, war ein Vervielfacher. Aber die letzten Jahre, so seit Mitte 21 von 200 Euro auf unter 50, jetzt wieder bei 56. Ich habe es auf jeden Fall im Blick. Die letzten Tage richtig schöne Rallye, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so eine Trendwende ist.
Aber jetzt mal eben, weil die Leute wissen ja, du bist ja auch viel im Trading unterwegs, wenn du dir jetzt den Chart anschaust, also auf ein Jahressicht minus 43%, aber auf ein Monatssicht plus 21, sagst du dann nicht jetzt so langsam, okay, man hat jetzt so das Tal gesehen oder worauf würdest du jetzt noch irgendwie warten jetzt? Also das muss jetzt auch gar nicht unbedingt bei Carl Zeiss Meditec sein, aber oder sagst du jetzt, ey, wenn die jetzt schon mal 20% gestiegen sind, das ist jetzt schon mal dieses positive Signal oder was bräuchte jetzt bei dir noch, dass du dann sagst, dann ist es interessant.
Genau, ich bin ja eher auch jemand, der immer so auf die Nachrichten schaut, so Newsflow, Ausblick und so weiter. Und dadurch, dass die halt im Dezember nochmal so einen schlechten Ausblick gebracht haben, habe ich die eigentlich so ein bisschen von meiner Watchlist gestrichen und vor allen Dingen auch, weil die Aktien sind darauf, also wenn die Zahlen und der Ausblick zu keinen weiteren Kursverlusten geführt hätten, dann hätte ich mir gesagt, okay, ist vielleicht alles eingepreist, aber es kam nochmal richtig Druck in die Aktie. Und dann lief die auch ewig nur nach unten seitwärts. Ja, und jetzt kam halt die letzten Tage ein ordentlicher Bounce. Aber es kann auch nur sein, dass es jetzt gerade so gerade mal alle Schiffe gehoben werden im MDAX, weil da mal Geld reinfließt. Also was jetzt, also ich hab die im Blick jetzt so ein bisschen, ich gucke jetzt mal, was passiert bei der Aktie, wenn jetzt mal der Markt so ein bisschen korrigiert. Bricht die wieder komplett in sich zusammen oder hält die zumindest einen Teil der Gewinne. Und wenn sie einen Teil der Gewinne hält, dann könnte es zumindest ein Anzeichen sein, dass die ja vielleicht so alles Negative eingepreist ist. Sie ist jetzt über der 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie ist noch ein Stück entfernt. Ich glaube, so die Abwärtstrends sind auch immer noch aktiv. Sie, bei so einer schwachen Aktie dann prozyklisch hinterher zu rennen, ist meistens keine gute Idee. Deswegen warte ich da mal eher einen Rücksetzer ab und dann mal gucken, ob sie sich hält. Ne? Aber es ist natürlich immer trotzdem schwer pauschal sowas zu sagen. Wenn es da irgendeine Strategie gäbe, wenn du immer recht hast, dann wird es ja jeder machen. Ne? So einfach ist es leider nicht.
Ja, okay. Dann noch zwei weitere Aktien. Die eine, über die haben wir, ich glaube, noch fast gar nie gesprochen oder so, aber die ist aktuell auch bei vielen ein Thema. Das ist Pfizer. Das ist vor allem aus dem Grund, dass sie eine wahnsinnig hohe Dividendenrendite optisch aktuell haben. Also die sind bei weit über 6% mittlerweile angekommen. Da gibt's halt aktuell zwei Probleme meiner Meinung nach, weshalb ich bei Pfizer weiterhin vorsichtig wäre. Das eine, die verlieren bis zum Jahr 2030 sehr viele wichtige Patente und ich habe ja auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, wenn solche Unternehmen Patente auf ihre Medikamente verlieren, das ist oft nach 25 Jahren der Fall, dann kommen ja die Biosimilars auf den Markt, also das ist quasi genau das gleiche Produkt, nur eben von einem anderen Hersteller dann. Also die dürfen halt in dem Zeitraum, wo der Patentschutz ist, das nicht herstellen. Und dann verlieren die geschätzte 70% von den Umsätzen und Erträgen. Vor allem, weil diese Medikamente, die schon älter sind, auch eben oft sehr margenstark sind, weil da auch nicht mehr so viel in die Forschung beispielsweise reinfließt. Und wenn natürlich ein Medikament schon so lange am Markt dann ist. Und da soll Pfizer viele, viele Milliarden noch verlieren. Zusätzlich gab es ja eben dieses Corona-Thema. Und das nächste, was jetzt aktuell auch viele noch als Problem sehen, weil sie da auch irgendwie mit Klagen oder so und so ein bisschen die Befürchtung haben, ist, dass ja Robert F. Kennedy Jr. der neue Gesundheitsminister der USA werden soll. Und der ist ja ein bekennender Impfgegner. Da sind schon Klagen eingereicht worden, auch übrigens gegen große Lebensmittelkonzerne. Er ist nämlich auch ein großer Gegner von hochverarbeiteten Lebensmitteln, von Süßgetränken und so weiter, wobei er sich ja lustigerweise in dem Privatflieger, ich glaube, das Bild kennt mittlerweile jeder mit Elon Musk und Donald Trump mit der McDonald's-Tüte. Tatsächlich ist er auch mit McDonald's-Tüte und Coca-Cola dann dort gesessen.
Und also hat Donald Trump so eine Special Diet Coke irgendwie Edition bekommen und Elon Musk hat auch irgendwie gepostet, ich bin süchtig, und da waren dann irgendwie neben seinem Nachttisch irgendwie 10 Cola Light Dosen oder so. Also.
Nee, also bei, ich habe mir das Bild angeschaut im Zuge eines Videos, das ich gerade aufgenommen habe. Also bei Robert F. Kennedy Jr. war tatsächlich die originale Coca-Cola drin. Ja. Also da sieht man auch wieder, es ist ein schwieriges Thema, aber da befürchten halt auch viele, dass eben, weil Pfizer ja immer noch sehr stark in der Kritik steht, wegen damals in Corona, wegen den Impfstoffen, dass da noch was kommen könnte und vor allem eben, wenn natürlich der neue Gesundheitsminister so ein starker Impfgegner dann ist, das kann natürlich ein großes Problem werden für Pfizer. Und ich habe ja auch gesagt, es sieht jetzt halt so aus, sie können sich kaum noch große Übernahmen leisten, da sie auch ja wirklich stattliche Schulden mittlerweile angehäuft haben. Und man weiß aktuell halt nicht, also es sieht halt danach aus, als könnten sie diese ganzen Gewinne und Erträge, die jetzt durch die auslaufenden Patente in den nächsten Jahren wegfallen, dass sie die nicht wirklich kompensieren können. Also man rechnet in den nächsten beiden Jahren mit keinem Umsatzwachstum tatsächlich und Gewinne, die halt weit entfernt sind, weil so, sie haben 2021, 22, da hatten sie 22 beziehungsweise 31 Milliarden Gewinne. Die nächsten beiden Jahre rechnet man im Schnitt mit 13 Milliarden. Also ich bin bei Pfizer wirklich weiterhin skeptisch, weil ich da auch nicht so diese positiven Impulse aktuell sehe und es auch so mit kommenden Verkaufsschlagern wirklich sehr schwierig wird, weil Pfizer oft über einen langen Zeitraum, also gleich mehrere Produkte hatte, die mit zu den verkaufsstärksten Medikamenten der Welt tatsächlich sogar gehört haben. Und daher, ich bin skeptisch. Ich habe auch schon mal letztes Jahr gesagt, dass ich bei Pfizer mittelfristig auch die Dividende tatsächlich wackeln sehe, weil sie eben doch einige Probleme dann eben haben und irgendwann muss man da dann eben auch mal den Rotstift ansetzen. Also die Nettoverschuldung, die liegt jetzt nach dem Jahr 2024 bei geschätzten 58 Milliarden US-Dollar und das ist ein Leverage schon von ungefähr 2,4 und ja, das sieht halt alles nicht so optimal meiner Meinung nach aus.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, also es gab ja am 17.12. haben sie den Ausblick sogar noch gebracht. Sie erwarten 61 bis 64 Milliarden Umsatz und 2,80 Dollar bis 3 Dollar Gewinn pro Aktie. Das war beides so im Rahmen der Markterwartungen. Also die Bewertung ist, muss man ja schon sagen, echt extrem günstig. Du hast gesagt, KGV über 6, Dividendenrendite über 6, KGV bei 9. Aber ja, wenn halt die Aussichten auf die nächsten Jahre doch so wackelig sind, schwer zu sagen, also habe ich die Pipeline nicht genau im Blick. Nur wenn man sich jetzt heute anschauen würde, würde man denken, okay, mega günstig, geile Chance. Aber wenn natürlich jetzt so von Seiten der Politik Gegenwind kommt, dann Patente auslaufen, Verschuldung hoch ist, es ist ja schon immer so, dass es einen Grund hat, wieso Aktien so günstig bewertet sind. Und da sieht der Markt eben hier die Gefahren. Ne? Vielleicht kann man sich eine kleine Position reinlegen. Also ich habe die Aktie nicht im Depot. Ich glaube auch nicht, also nee, ich werde sie, glaube ich, gerade jetzt nicht kaufen, muss ich sagen.
Ja, vor allem, weil Richtung 2030 noch voraussichtlich eben viele Gewinne wegfallen werden und das könnte dann eben zum großen Problem dann werden, weshalb da viele das jetzt eben schon mit berücksichtigen, ja.
Also ich sehe gerade nämlich auch hier so, also 2025, wie gesagt, hier so um die, sagen wir mal 63 Milliarden, so obere Range der Prognosespanne. Da soll sich auch die nächsten Jahre nichts tun und 2027 sogar der Umsatz auf unter 62 Milliarden zurückgehen und der Gewinn bleibt so ungefähr auf dem Level, ja, und wenn das halt so kommt, dann wird ja auch die Aktie keine riesigen Sprünge machen, aber gut, wenn die Aktie stabil bleibt, hast du eine Rendite von ja über 6%, ist halt die Frage, ob sie stabil bleibt oder ob die dann irgendwie was in der Pipeline sich getan hat, dass die dann die wegbrechenden Gewinne irgendwie kompensieren können, also darf man ja auch nicht unterschätzen, das Unternehmen, aber das ist halt das Risiko, denke ich.
Und
halt,
du musst ja deine Dividendenrendite dazu halten können, ja. Also das ist ja das Nächste dann und das bei dem Schuldenberg. Einige Herausforderungen und Fragezeichen, mir fehlen da aktuell einfach so ein bisschen so die positiven Impulse, wo ich jetzt sage, daher könnte jetzt dann auch wieder das Kurswachstum kommen.
Genau, das ist ja das Problem, ne? Wo genau kommen jetzt die Kursträger her?
Genau.
Weil wenn die Umsätze die nächsten 2 Jahre nur stagnieren und vielleicht die Dividende in Gefahr ist, also ich glaube nicht, dass der Kurs dann wegrennen wird, ja. Und nur wegen der Dividende das Ding jetzt zu halten, weiß nicht, ne? Also
ob, ja,
das, so, ob das jetzt
schwierig, ja.
Vielleicht doch einfach irgendwie ein ETF oder eine andere Aktie aus dem Sektor.
Ja. Ja. Und last but not least, ja, let's talk about AMD, ja, alle reden nur von Nvidia, AMD-Aktie ist sehr schwach gelaufen, obwohl Ergebnisse ja eigentlich gar nicht so schlecht waren, also ich glaube, viele, vor allem halt so die Kleinanleger, die haben da echt Angst, dass da nichts mehr geht. Aber wenn man ehrlich ist, also die nächsten beiden Jahre, man rechnet mit deutlich über 20% Umsatzwachstum. Die Gewinne, sie sollen spektakuläre Gewinne haben. Also jetzt in 24 war man bei knapp 2 Milliarden. Das soll jetzt auf 5,3 und dann auf 8,1 Milliarden gesteigert werden. Also eigentlich sieht es doch alles fantastisch aus, oder was meinst du, warum es da so übel aussieht, nur wegen Nvidia?
Also ich glaube, da sind diese Schätzungen zu optimistisch. Also es gab jetzt zuletzt viele Analystenkommentare, die gesagt haben, dass die Nachfrage wohl doch nicht so gut ist und dass der Markt diese Datacenter-Umsätze zu optimistisch sieht. Und ich glaube, die Aktie hat ja auch einen richtigen Schlag bekommen, als der AWS-Chef gesagt hat, ja, sie sind eigentlich offen für alle Chips und so. Sie haben ja ihre eigenen Chips, Amazon. Nvidia wird extrem nachgefragt. Aber es gibt einfach keine Nachfrage der Kunden für AMD-Chips, ne? Und das ist natürlich schon eine Aussage, wo man sich dann schon die Frage stellen muss, okay, jetzt heißt es jetzt, der Umsatz soll so und so stark steigen und Data Center ist so toll. Weil wenn der größte Anbieter, ja, von Cloud-Diensten sagt, die Kunden verlangen das gar nicht. Also ich habe die Aktie nicht, deswegen bin ich auch skeptisch. Und die Aktie macht ja auch überhaupt nichts mit nach oben zuletzt, ja, oder ganz, ganz wenig. Also ich kann mir eher hier vorstellen, dass der Ausblick doch nicht so toll ist, wie vielleicht der ein oder andere erhofft. Ne? Aber vielleicht täusche ich mich auch, aber ich würde die Aktie jetzt nicht über die Zahlen halten wollen, denn wir haben gesehen, wie krass die Reaktionen schon in beide Richtungen sind. Puma wurde jetzt um 20% nach unten geprügelt. Netflix steigt um 15%. Ich glaube, American Airlines so ist auch gefallen. Also nächste Woche geht's ab, ja. Und wenn AMD dann doch irgendwie enttäuscht oder der Umsatzausblick unter Erwartung ist, dann kann da auch wieder sehr viel Fantasie entweichen. Deswegen, also ich glaube nicht, ne, der Kurs würde nicht so laufen, wenn die jetzt wirklich richtig krass einen raushauen. Das würde mich extrem wundern. Deswegen bin ich leicht skeptisch und bin da an der Seitenlinie.
Ja, es bleibt schwierig, ja. Also ich glaube auch, dass es nicht so schlimm aussieht wie der Kurs jetzt aktuell. Aber wie du gesagt hast, es ist aktuell schwierig einzuschätzen von der Lage, wobei AMD auch oft schon positiv überrascht hat, das muss man auch mit dazu sagen. Also ich traue ihnen einiges zu, also in einem Jahr ging jetzt der Kurs quasi nur nach unten dann, ja. Es ist auch eine Aktie, wo ich sage, ich würde mal noch so auf diesen positiven Trigger, wie du es genannt hast, warten, aber bei ihnen bin ich tatsächlich recht optimistisch, dass sie langfristig gesehen doch auch wieder ein gutes Investment werden, denn Nvidia, ich glaube nicht, dass sie jetzt die Welt beherrschen werden über die nächsten 20 Jahre. Da kann immer mal schnell wieder was passieren. Deswegen bei AMD bin ich tatsächlich recht optimistisch. Ja,
ich glaube halt, das Problem war, das hat ja auch, haben sie jetzt auch erkannt bei AMD, dass so die Chips sind zwar gut von AMD, aber diese Kombination mit der Software, wo ja es Nvidia geschafft hat, komplette Ökosysteme zu bauen, da hat das AMD komplett verschlafen und das ist so das Problem. Und deswegen, also AMD hat eine MCAP von 200 Milliarden, wo ist Nvidia 3,5 oder so? Also das ist ja halt, ne, das sind andere Dimensionen einfach. Ich glaube, den Großteil des Kuchens wird in den nächsten Quartalen weiter Nvidia nehmen, plus dass natürlich die großen Cloud-Anbieter, Microsoft und Co., die bauen ja auch alle ihre eigenen Chips und wie gesagt, der Amazon-Chip, der soll ja auch extrem gut sein, also ich würde mal die 3,6 Billionen, ja, ich würde da eher mal die Zahlen abwarten und auch unter der Gefahr, dass es dann vielleicht ein Gap nach oben gibt, aber für mich ist da das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt aktuell, auch wenn die Aktie nicht gut gelaufen ist, also der US-Markt ist schon krass, wenn da sind ja auch viele Analysten, die machen Channel-Checks, Pipapo, ne, also wenn das da so extrem gut laufen würde, würde der Kurs nicht dastehen, wo er jetzt stehen würde, ja, also da ist schon irgendwie, gibt's da so ein paar Haare in der Suppe, deswegen bin ich auf jeden Fall an der Seitenlinie, aber es ist ja nicht ganz sicher, vielleicht ist ja doch der Ausblick optimistisch. Ich will da keinen rein oder rausreden. Ich bin, wie gesagt, einfach an der Seite. Ich bin weder long noch short.
Ja, ist nachvollziehbar, genau. Und damit sind wir so langsam am Ende angekommen. Noch ein kurzer Hinweis, bei unserem Kooperationspartner Smartbroker habt ihr aktuell die Möglichkeit, mit unserem Link ein GAFAM-Aktienpaket Gesamtwert ca. 1.500 Euro zu gewinnen. Ihr müsst euch dazu nur anmelden und 3 Trades bis zum 28.02. vollführen. Außerdem bekommt ihr auch noch eine gratis Telekom-Aktie obendrauf von uns. Das ist nur mit unserem Link, das bekommt bekommt ihr sonst nirgendwo anders. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, jetzt ruhen wir uns über das Wochenende nochmal richtig aus, damit wir dann fit und gestärkt in die Berichtssaisonwoche, in die heiße Phase nächste Woche reingehen. Und wie gesagt, beobachte gerne unser Community Board. Wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, wann Livestreams kommen. Es werden aber auch normale Folgen dann kommen. Deswegen bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.